Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ursprünglich sollte der Lockdown nur ein paar Wochen dauern und die Infektionszahlen kräftig drücken. Es ist ein ganzer Winter daraus geworden, doch jetzt kommt der Frühling und damit die ersten Lockerungen. Was die Beschlüsse von gestern Abend für jeden und jede von uns einzeln heißen, dazu gleich mehr. Außerdem geht es um Lebensmittel aus Fukushima und die Frage, wie radioaktiv belastet sie noch sind. Wir informieren über Vorschläge für neue Bahnstrecken in Europa und wir reden über Google. Der Konzern hat angekündigt, Internetnutzern nicht mehr mit Cookies nachzuspüren. Der Verbrauchertipp enthält Nützliches zum Thema Einparkhilfen. Verglichen mit der Zeit um die Weihnachtstage ist die Verbreitung des neuen Coronavirus deutlich gesunken, doch in den letzten zwei Wochen hat sich der Abwärtstrend bei den Neuinfektionen nicht mehr fortgesetzt. Im Gegenteil, die Zahlen haben begonnen wieder zu steigen. Doch viele Menschen sind ungeduldig geworden, vor allem diejenigen, deren wirtschaftliche Existenz an der Öffnung für den Publikumsverkehr hängt. Die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder haben gestern zusammen mit Kanzlerin Angela Merkel weitere Öffnungsschritte beschlossen und die sind etwas kompliziert. Sprechen wir drüber mit Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio. Was darf ich denn künftig, was ich bisher nicht durfte?
Also man muss sagen, der Shutdown, Sie haben es erwähnt, der wird erstmal grundsätzlich verlängert bis zum 28.03. Jetzt gibt es einen konkreten Plan, eine Öffnungsstrategie, da kann man sich merken, es gibt fünf Schritte. Der erste, der gilt ja seit März mit wiedergeöffneten Schulen und Kitas, je nach Bundesland und Friseursalons. Ab Montag jetzt, dem kommenden, kommt dann der zweite Schritt, dann sollen Buchhandlungen, Blumengeschäfte und Gartenmärkte, Fahrschulen, körpernahe Dienstleistungen bundesweit einheitlich dann wieder öffnen können und auch private Kontakte werden für zwei Haushalte wieder erlaubt, allerdings maximal 5 Personen darf ich treffen. Bisher gilt hier die Regel 1+1. Dann kommt der dritte Öffnungsschritt, falls die Inzidenz 7 Tage unter 100 bleibt in einer Region oder in einem Land. Dann gibt es weitere Lockerungen. Das heißt, dann dürfen Einzelhandel, Museen, Galerien, Gedenkstätten nur mit Terminvergabe öffnen. Click and Meet heißt das Konzept dann zum Beispiel bei Kleidungsgeschäften. Das heißt, ich buche mir ein Zeitfenster, wann ich dann eben einen Laden kann. Und auch vielleicht nicht unwichtig beim Thema Sport, Kindergruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren dürfen dann im Außenbereich Sport machen. Vierter Öffnungsschritt, Außengastronomie. Die darf dann wieder öffnen und Terminbuchung ist dann Pflicht, wenn ich mit jemandem aus einem anderen Haushalt eine Saftschorle zum Beispiel trinken will. Dann ist ein tagesaktueller Schnelltest dann von allen Tischgästen erforderlich. Das gleiche gilt, wenn ich ins Kino will. Und fünfter Schritt zum Schluss noch, das ist dann zum Beispiel frühestens ab April, dann ist kontaktfreier Sport in Hallen ohne Test möglich.
Welche Rolle spielen denn die Schnelltests, die ja jetzt verstärkt in den Umlauf kommen sollen?
Eine zentrale Schnelltests, so heißt es, sind inzwischen in großer Zahl verfügbar und sollen dann eben überall dort angewandt werden, wo es geht. Also wer sich zum Beispiel rasieren lassen will oder die Augenbrauen zupfen lassen will, der braucht dafür einen Schnelltest. Voraussetzung ist auch ein Testkonzept für das Personal, zudem Kita-Personal, Schulpersonal, aber auch eben die Schülerinnen und Schüler, die sollen mindestens einmal die Woche einen kostenlosen Schnelltest erhalten können. Bei Unternehmen gilt das Gleiche für ihre Beschäftigten. Sie sollen einen kostenlosen Schnelltest ermöglichen in einer Woche und alle BürgerInnen bekommen einmal pro Woche einen kostenlosen Schnelltest. Das ist neu. Im Testzentrum kann man sich dann eines Landes testen lassen oder eben vielleicht beim Hausarzt. Und wer positiv schnell getestet wird, der muss danach einen kostenlosen PCR-Test machen. Und das ist im Prinzip das Zentrale, genauso wie die Impfstrategie. Ab Ende März, Anfang April soll man sich dann auch beim Hausarzt, bei der Hausärztin impfen lassen können.
Wenn die Infektionen wieder mehr werden, können aber auch wieder Einschränkungen kommen. Gibt es da auch schon Regeln für?
Ja, gibt es. Es gibt eine sogenannte Notbremse. Also wenn die Inzidenz 7 Tage unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern bleibt, sind Lockerungen möglich. Aber liegt sie an 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 100, werden die Lockerungen zurückgenommen. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn die Inzidenz bei unter 50 liegt, sind die Regeln lockerer. Dann kann ich in einen Laden gehen und eine Hose kaufen mit begrenzter Anzahl an Kundinnen und Kunden. Wenn sie aber zwischen 50 und 100 liegt, dann brauche ich dafür einen Termin. Das heißt, steigende Inzidenz bedeutet nicht automatisch, dass die Läden schließen, sondern dass eben strengere Regeln gelten und Tests dann möglicherweise nötig sind, um ins Theater zu gehen oder in den Biergarten.
Für die Menschen wird das Leben leichter, für das Virus auch?
Ja, kann man durchaus sagen. Man muss ja sagen, je mehr Mobilität und Zugänge wieder möglich sind, desto mehr Menschen sind auch wieder unterwegs und somit erhöht sich theoretisch die Gefahr einer Ansteckung. Davor warnen Expertinnen und Experten und verweisen auf die Virusmutation, die ja eigentlich völlig normal sind. Aber wenn wir uns die britische Variante angucken, dann ist bei fast jedem zweiten positiven Test wird diese Variante nachgewiesen und wir haben eine leicht steigende Inzidenz aktuell von 64,7 und diese Beschlüsse gestern, das muss man auch sagen, die teilen nicht alle Länder. Zum Beispiel Sachsen hat selbst noch Landkreise mit Inzidenzwerten von über 200 und Sachsen hält die beschlossenen Öffnungen angesichts der aktuellen und absehbaren Infektionslage für nicht vertretbar.
Panayotis Gavrilis war das aus unserem Hauptstadtstudio. Herzlichen Dank. Für uns in Deutschland hat die Atomkatastrophe von Fukushima vor 10 Jahren zu einem Einschnitt geführt. Unser Land steigt aus der Atomenergie aus. Ende nächsten Jahres wird das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet. Japan kämpft noch heute mit den Folgen der Kernschmelze, zumal die Radioaktivität sich über weite Landstriche verteilt hat. Zu den Folgen gehören auch ganz unerwartete, etwa die, dass Kinder in der Region vermehrt zu Übergewicht neigen. Wie das zu erklären ist, erfahren Sie im Beitrag von Katrin Erdmann.
Viele Menschen wundern sich, wenn sie hören, nur 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima sind viele Orte wieder bewohnbar. Warum geht in Japan so schnell, was in Tschernobyl so lange gedauert hat? Florian Gehring ist beim Bundesamt für Strahlenschutz für den Katastrophenschutz zuständig. Er erklärt im Gespräch mit dem ARD-Hörfunk, in Fukushima wurden 10-mal weniger radioaktive Stoffe freigesetzt.
Der andere Unterschied ist aber auch die Zusammensetzung der freigesetzten radioaktiven Stoffe. Die Hauptradionuklide Jod und Cäsium wurden Faktor 10 weniger freigesetzt wie in Tschernobyl. Andere radioaktive Stoffe, die in Tschernobyl freigesetzt wurden, wie zum Beispiel die schweren Stoffe Plutonium, Uran, aber auch Strontium, wurden dagegen in Fukushima so gut wie gar nicht freigesetzt.
Vor einigen Jahren sorgten allerdings Nachrichten für Schlagzeilen. Bei Kindern aus der Region sei vermehrt Schilddrüsenkrebs aufgetreten. Florian Gehring warnt hier vor einem zu schnellen Urteil. Man habe in Japan einfach sehr genau hingesehen und die Kinder vom ersten Tag an gescreent und dann bereits im ersten Jahr von einer Erhöhung gesprochen. Das aber, so wisse man aus Tschernobyl, sei gar nicht möglich.
Also es gibt noch mehr Hinweise darauf. Zum Beispiel sieht man diese Erhöhung nicht bei sehr jungen Kindern in Fukushima. Und in Tschernobyl hat man damals gesehen, dass je jünger die Kinder waren, desto höher war das Risiko, dass sie eine Schilddrüsenkrebserkrankung entwickelt haben. Also auch das passt in Fukushima nicht zu der Vermutung, dass diese erhöhten Zahlen durch die Strahlung verursacht werden.
Wirklich sehen werde man das wohl erst in den kommenden Jahren. Dennoch habe die Katastrophe erhebliche Folgen für die Menschen gehabt, die ihre Heimat, ihr soziales Umfeld und oft auch den Job und die Familie verloren haben.
Die Suizidraten sind angestiegen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind deutlich angestiegen, die Lebenserwartung von alten Personen ist dramatisch zurückgegangen unter diesen Evakuierten, die psychische Gesundheit hat sich verschlechtert.
Eine Beobachtung, die auch Georg Steinhauser, Professor für Radioökologie an der Leibniz-Universität Hannover gemacht hat. Weil viele Eltern Angst gehabt hätten, die Kinder wegen der Strahlung im Freien spielen zu lassen, habe man eine Generation von Stubenhockern herangezogen.
Dazu kommt, dass ironischerweise viele Eltern das Gefühl hatten, naja, viel Radioaktivität ins Meer geflossen. Wir geben unseren Kindern jetzt keinen Fisch und kein Gemüse mehr, weil man weiß ja nicht, sondern die sind auf eine amerikanische Diät umgestiegen und haben großteils dann bei McDonald's zum Beispiel eingekauft und haben Fast Food aufgetischt. Und das hat dazu geführt, dass das Übergewicht in der betroffenen Bevölkerung stark zugenommen hat.
Nach wie vor gibt es in der japanischen Bevölkerung große Vorbehalte gegenüber Lebensmitteln aus Fukushima. Für den Radioökologen Steinhauser ist das völlig unverständlich. Er hat bereits 2014 einen Selbstversuch gemacht und sich während eines Japan-Aufenthalts 3 Monate lang nur von Produkten aus Fukushima ernährt. Als er wiederkam, war er selbst überrascht, dass er keinerlei erhöhte Werte aufwies.
Ein Verzehr der Produkte in Fukushima ist meines Erachtens völlig unproblematisch. Die Lebensmittelsicherheit in Japan hat ein Maß an Sicherheit erreicht, dass es weltweit wahrscheinlich kein zweites Mal gibt.
Doch es gibt auch immer wieder Ausreißer. So wurden im Februar bei einer Fischart 5-fach erhöhte Cäsiumwerte festgestellt. Insgesamt, meint Florian Gehring vom Bundesamt für Strahlenschutz, habe Japan jedoch noch Glück gehabt.
Das liegt unter anderem auch daran, dass der Unfall in Fukushima so früh im Jahr passiert ist, dass die Vegetationsperiode dort noch gar nicht begonnen hat. Und das ist immer das Entscheidende. Die landwirtschaftlichen Produkte drohen dann kontaminiert zu werden, wenn sie schon wachsen.
Vermeiden sollte man allerdings bis heute einige Waldpilze und Wildschwein. Wie Gehring findet auch Georg Steinhauser, dass Japan nach dem Unfall vieles richtig gemacht hat. Dennoch sagt der Radioökologe von der Leibniz-Universität:
Ich würde es so sehen, dass vor dem Unfall sehr viel versäumt wurde. Dass lange gewusst wurde, dass die Tsunami-Mauer des Kraftwerks Fukushima Daiichi eigentlich zu niedrig ist. Das ist eine Kritik, die sich die japanischen Behörden gefallen lassen müssen, dass man hier, ich möchte nicht sagen gemauschelt, aber doch zu viel Konsens gesucht hat.
Die Verbindung zwischen der Politik und den Energiebetreibern wird in Japan als Dorf bezeichnet, also als eine geschlossene Gemeinschaft.
Fukushima 10 Jahre danach, Katrin Erdmann berichtete. Reisen ist derzeit nicht so angesagt, doch die Sehnsucht nach einem Tapetenwechsel, die geht auch in der Pandemie nicht verloren. Und auch Geschäftsreisende werden sich wieder auf den Weg machen, wenn die Gefahr durch das Virus demnächst eingedämmt ist. Vielleicht weniger mit dem Flugzeug, das durch die Klimaschäden in Verruf geraten ist, die das Fliegen nun mal verursacht. Aber wie dann? Mehr Bahnverbindungen, auch über lange Strecken quer durch Europa, wären eine Alternative. Dafür setzt sich ein Bündnis ein, das heute vor die Presse getreten ist. Dieter Nürnberger in Berlin. Haben die Bahnfreunde denn schon konkrete Strecken im Auge?
Georg Ehring, die Allianz pro Schiene, das ist eine Initiative für mehr Schienenverkehr, blickt bei dieser Frage zuallererst auf die transeuropäischen Netze, also auf die teils realisierten, teils noch in Planung befindlichen Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Europa. Und es geht natürlich auch um das Europäische Jahr der Schiene, welches ja für 2021 ausgerufen wurde, begleitet auch von großen Worten durchaus der Politik. Die Allianz pro Schiene hört diese Ankündigung natürlich gern, bleibt aber auch skeptisch, ob dieses ausgerufene Jahr der Schiene nun wirklich den Durchbruch bringen wird. Dirk Pflege ist Geschäftsführer der Allianz. Er sagt, einen richtigen Fahrplan gebe es bisher nicht.
Es gibt zwar Eisenbahnpakete 1-4, es gibt jede Menge Aktionsprogramme, das sind aber punktuelle Dinge. Es gibt kein Gesamtkonzept, es gibt keinen wirklichen politischen Fahrplan, wie man den Verkehr in Europa klimapolitisch in die Zukunft bringen möchte, wie die CO2-Emissionen des gesamten Verkehrssektors drastisch sinken können in den nächsten Jahren.
Woran hapert es derzeit aus Sicht der Allianz pro Schiene vor allem auch an Grundsätzlichem? Da werde weltweit längst über die Digitalisierung der Schiene gesprochen, aber Fakt sei, dass im grenzüberschreitenden Bahnverkehr noch nicht einmal die Elektrifizierung abgeschlossen sei. Es gäbe beispielsweise auch immer noch ein Dutzend verschiedener Verkehrssicherungssysteme innerhalb der EU. Also von Einheitlichkeit im technischen Bereich, in der Infrastruktur, könne noch keine Rede sein. Da würden Potenziale etwa im Schienengüterverkehr auch längst noch nicht ausgeschöpft. Dirk Pflege nennt 2 Beispiele.
Wir haben beim grenzüberschreitenden Güterverkehr mit Frankreich nur einen Anteil von 10% der Verkehrsleistung, der auf der Schiene abgewickelt wird. Das ist das Negativbeispiel. Und selbst das Positivbeispiel nach Italien mit einem Marktanteil der Güterbahn von 40% ist sicherlich noch nicht das Ende der Fahnenstange.
Ein konkretes Beispiel zeigt, wo es derzeit hakt. Es geht um die Hochgeschwindigkeitsstrecke Paris-Budapest bzw. Paris-Bratislava. Frankreich ist davor geprescht, die Strecke zwischen Paris und Straßburg ist ausgebaut, fertiggestellt. Danach aber, vor allem auf deutscher Seite, gibt es Lücken. Einiges ist im Bau, anderes erst noch in der Planung. Annika Hummel vertritt die bereits 1990 gegründete Initiative Magistrale für Europa. Hier sind Städte, Regionen und auch Wirtschaftsverbände Mitglieder. Und man fragt sich, warum es hier nicht schneller vorangehe. Denn die Erwartungen an die Strecke sind groß, so Annika Hummel.
Wenn wir alle geplanten Baumaßnahmen der Magistrale bis 2030 umsetzen würden, dann würde sich daraus ein jährliches Umsteigepotenzial von 1,5 Millionen Menschen ergeben, davon sogar 40.000 Fluggäste. Aber wir haben natürlich auch enorme Mehrwerte für den europäischen Güterverkehr. Und nach unseren Berechnungen ergibt sich ein Verlagerungspotenzial von 220.000 Lkw-Ladungen im Jahr. Dadurch würde sich ein Einsparpotenzial von 400.000 Tonnen Treibhausgasen jährlich ergeben.
Weitere Punkte, das Nachtzugangebot müsste schneller ausgebaut werden und die Politik sollte ebenso einige Rahmenbedingungen ändern. So sei der grenzüberschreitende Flugverkehr derzeit von der Mehrwertsteuer befreit. Die Eisenbahn hingegen muss das zahlen. Es gehe somit um attraktive Alternativen auch zum Flugverkehr. Und da hofft die Allianz pro Schiene, dass das europäische Jahr der Schiene eben mehr ist als eine gut gemeinte Werbeveranstaltung.
Mehr Bahnverkehr quer durch Europa. Danke, Anita Nürnberger in Berlin. Das Interesse beruht auf Gegenseitigkeit. Wer Google nutzt, um interessante Seiten anzusteuern, weiß, dass sich Google auch für den Surfer oder die Surferin interessiert. Das Suchverhalten wird protokolliert, um die Ergebnisse an die Werbewirtschaft zu verkaufen. Die Anzeigen, die mir im Netz dann eingeblendet werden, haben deshalb oft etwas damit zu tun, womit ich mich vorher beim Surfen beschäftigt habe. Damit soll jetzt Schluss sein. Google will die Nutzer nicht mehr mit Cookies nachverfolgen, so kündigte der Konzern gestern an. Meine Kollegin Sandra Pfister ist dieser Frage nachgegangen. Was sind eigentlich nochmal Tracking-Cookies genau?
Ja, das sind so kleine Textdateien, die im Browser-Cache abgelegt werden, wenn wir eine Website besuchen. Und wenn man dann wieder auf diese Homepage geht, dann erkennt uns die Website wieder. Das ist nicht nur für die Werbeindustrie toll, die weiß dann, was wir uns öfter abschauen, sondern eigentlich im Prinzip auch für uns, weil wir ja bequem sind. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag meine Mails abrufe, dann sind da beispielsweise meine Zugangsdaten, mein Passwort, dann ist das schon vorab ausgefüllt und ich muss das nur bestätigen. Also vom Prinzip her gut, aber wenn mein E-Mail-Anbieter Teil eines Werbenetzwerkes ist, also sich mit anderen zusammengeschlossen hat über Google, dann kriegen eben auch andere, deren Website ich überhaupt noch nie besucht habe, die kriegen dann auch Infos darüber, wer ich so im Netz bin. Und dann reimen die sich mit ihren Algorithmen zusammen, wie sie mich dann vielleicht auch mal gezielt mit Werbung ansprechen könnten. Und deshalb können uns viele Online-Händler lesen wie ein offenes Buch, selbst wenn wir noch nie auf ihren Homepages waren. Das alles ermöglicht Google und jetzt eben bald nicht mehr innerhalb der nächsten Monate soll sich das ändern.
Und wenn die das jetzt alles abschalten oder mir die Möglichkeiten geben, das selber abzuschalten auf Google Chrome, hat sich das Unternehmen denn was anderes einfallen lassen, um meine Daten zu bekommen oder ist das jetzt alles geheim?
Ja, das haben sie natürlich getan. Sie werden weiterhin, sagen sie, lokal auswerten. Also was heißt das? Chrome, und das ist ja der meistbenutzte Browser überhaupt, deshalb trifft das auch so viele. Also Google Chrome sammelt dann weiterhin Cookies, aber nur auf unserem Computer. Also Google möchte, um den Datenschutz zu gewährleisten, uns nicht mehr als Individuum adressieren, sondern packt uns in so eine Gruppe rein. Also beispielsweise ich oder Sie vielleicht würden zur Gruppe der, sagen wir mal, Klimaschutzinteressierten gehören. Dann würde Google mich in so einen Pool reinstecken mit anderen Leuten, die dieses Interesse auch haben, zum Beispiel unsere Hörer, und diesen Pool dann an Firmen verkaufen, die zum Beispiel Secondhand-Kleidung anbieten oder ökologische Reisen verkaufen. Das nennt sich dann Cohort-ID, also der einzelne Benutzer gehört zu einer Kohorte und geht dann quasi in dieser Gruppe unter.
Das heißt, getrackt werden wir irgendwie weiterhin, aber nicht mehr so individuell. Ist das jetzt ein Schritt in Richtung mehr Privatsphäre oder können wir da noch ein bisschen nachhelfen?
Ja, es ist schon ein Fortschritt, denn der detaillierte Surfverlauf, der geht nicht mehr an alle möglichen Läden, die dann Werbung zielgenau posten können für mich. Also es wird nicht mehr, diese Daten werden nicht mehr blind weiter verscherbelt. Es ist ein Fortschritt. Zudem musste Google allerdings echt lange gedrängt werden von der US-Regierung oder von der EU-Kommission. Google gibt dieses Terrain nicht freiwillig preis und Google ist auch kein Vorreiter, denn Safari und Firefox, die beiden anderen großen Browser, die haben Cookies von Drittanbietern längst abgeschafft. Anstatt dass Google jetzt weniger mächtig wird, könnte es den gegenteiligen Effekt haben. Google war schon immer Marktführer bei der Online-Werbung und jetzt kriegen die eigentlich noch mehr Macht, weil sie so eine Art Gatekeeper werden. Also die können jetzt viele Cookies zentral einsammeln, die bislang auch andere unterwegs gesammelt haben. Und auch ohne die Cookies wird Google sowieso weiterschauen können, wo die Nutzer gerade sind, weil es ja genug Dienste wie Search oder Maps oder YouTube hat. Kleinere Händler, kleinere Märkte, die verlieren noch mehr an Autonomie. Aber klar, es ist ein Fortschritt für unsere Privatsphäre. Aber um den Preis, dass Google innerhalb dieser Privatsphäre noch mächtiger wird. Und Google könnte eben auch direkt Daten von Nutzern weiterverkaufen. Es ist nicht ganz ausgeschlossen. Und insofern, naja, bleibt der Ratschlag, egal wo man surft, am Ende des Tages immer schön den Cache leeren. Das geht in dem Fall unter Menü, Symbol, Einstellungen, Datenschutz und Sicherheit und dann Browserdaten löschen.
Dankeschön, das war Sandra Pfister. Google will uns nicht mehr tracken, aber irgendwie doch noch im Auge behalten.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Einparken, zumal rückwärts, das ist gar nicht so einfach. Wenn das Auto dann auch noch Piepgeräusche von sich gibt, dann fühlen sich manche Fahrerinnen und Fahrer eher eingeschüchtert als unterstützt. Doch die elektronische Einparkhilfe soll Blechschäden verhindern und sie ist natürlich hilfreich, bloß blind verlassen sollten sie sich nicht darauf. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Parkassistenten helfen beim Ein- und Ausparken in einer Parklücke. Ultraschallsensoren in den Stoßfängern vorn und hinten messen dabei die Abstände zum nächsten Fahrzeug, einer Wand oder einer Hecke. Fährt man auf ein Hindernis zu, ertönt ein hochfrequenter Piepton. Er wird zum Dauerton, je näher man dem Hindernis kommt. Im Display am Armaturenbrett erscheinen dann rote Linien oder Felder. Automatische Einparkhilfen arbeiten nach dem gleichen Muster. Der Unterschied, sie lenken das Fahrzeug selbstständig in eine Parklücke. Die Fahrerin oder der Fahrer müssen aber Gas und Bremse betätigen. Obwohl die Parkassistenten mehr Sicherheit versprechen, sehen Versicherer und Fahrzeugexperten gerade hier noch einige Defizite. Andreas Rickling, Projektleiter Fahrzeugsicherheit beim ADAC.
Der Ultraschall stößt ganz schnell an seine Grenzen. Also eine Bordsteinkante, da werden Sie nie eine Warnung drauf bekommen. Das kann aber auch sein, dass schmale Poller oder auch Verkehrsschilder gar nicht erkannt werden.
Tiere oder auch kleine Kinder können ebenfalls gefährdet sein, wenn sie in den toten Winkel der Ultraschallsensoren geraten. Christoph Lauterwasser, Leiter des Allianzzentrums für Technik.
Wir hatten auch eine Studie gemacht, in der wir Fußgängerunfälle untersucht haben. Und 23% der Unfälle mit Fußgängern hatten sich beim Parken und Rangieren auch ereignet, insbesondere beim Rückwärtsfahren. Man neigt natürlich dazu, weil man die Sensoren hat, vielleicht nicht mehr so aufmerksam auf die Umgebung zu achten.
Um die Sicherheit zu verbessern, empfiehlt Andreas Rickling vom ADAC eine Rückfahrkamera. Einige Fahrzeugmodelle sind bereits damit ausgestattet.
Die Rückfahrkamera, die gibt nochmal einen besseren Überblick. Man erkennt natürlich auch kleinere Gegenstände. Man erkennt plötzlich die Bordsteinkante oder auch das Verkehrsschild und den Pfeiler.
Eine Rückfahrkamera, die schon für 50 Euro zu haben ist, lässt sich nachrüsten. Allerdings, so Christoph Lauterwasser vom Technikzentrum der Allianz.
Wichtig ist, dass praktisch alle Bereiche hinterm Auto abgedeckt sind und keine Totbereiche existieren.
Die Sicherheit der Parkassistenten hängt aber auch von der Wartung ab. Eine regelmäßige Autowäsche schont nicht nur den Lack, sondern reinigt auch die Sensoren. Besonders nach einer Fahrt auf schmutziger Straße, Christoph Lauterwasser.
Wo es natürlich sein kann, dass die Parksensoren zum Beispiel durch starke Verschmutzung nicht so gut funktionieren oder auch im Winter, wenn Schnee und Eis darüber klebt.
Auch mögliche Fehlfunktionen sollten vor der Abfahrt überprüft werden. Piept es bei der Abfahrt, ohne dass es ein Hindernis gibt, sollte man die Ursache klären. Sofern Fehler nicht in der Borddiagnose angezeigt werden, kann man testen, ob der Dauerton zu hören ist und Hindernisse im Display angezeigt werden. Wer ein neues Fahrzeug kauft, sollte klären, ob der Parkassistent eine Notbremse hat. Damit werden Parkassistenten sicherer und fast die Hälfte aller Park- und Rangierunfälle könnten vermieden werden, wie eine Allianzstudie ergeben hat.
Wenn das Auto jetzt ein Hindernis erkennt und dann erkennt, dass ein Unfall unvermeidbar ist, dann wird sofort die Bremse ausgelöst und gibt die Unterstützung, dass in dem Moment nichts passiert.
Dennoch, Parkassistenten sind, wie der Name sagt, immer nur eine Hilfe zur Selbsthilfe. Die Fahrerin oder der Fahrer sind nach wie vor für die Sicherheit im Straßenverkehr verantwortlich, betont Andreas Rickling vom ADAC.
Auf jeden Fall ist da Geduld und Übung gefragt. Also ein Tipp wäre auch, sich da nicht drauf verlassen, immer ausreichend Sicht sicherstellen und nach hinten gucken.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Am Mikrofon war heute Georg Ehring und ich sage danke fürs Zuhören. Silvia Engels erwartet Sie gleich nach den ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion zu den Informationen am Mittag. Und auch da geht es erstmal um Corona. Über Schnelltests spricht sie mit dem Apotheker Jan Blas von der Glockenapotheke aus Essen.